Sie hören einen Podcast aus dem Stadtarchiv Ratzeburg in Kooperation mit der Volkshochschule Ratzeburg. Es spricht Stadtarchivar und Autor Christian Lobau.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer dieses stadtgeschichtlichen Podcasts aus Ratzeburg, aus dem Ratzeburger Stadtarchiv. Mein Name ist Marc Sauer. Ich sitze hier zusammen mit dem Ratzeburger Stadtarchivar Christian Lobau. Und wir haben uns vorgenommen, einen Teil der Ratzeburger Stadtgeschichte in diesem Podcast zu besprechen. Da möchte ich Christian Lobau vorher fragen, warum ist es wichtig aus Ihrer Sicht, dass wir uns mit unserer Stadtgeschichte hier in Ratzeburg beschäftigen? Und auf welchen Wegen ist das möglich?
Ich fange mit dem zweiten Teil mal an. Wir haben seit vielen Jahren oder ich kann auch sagen seit Jahrzehnten die klassischen Formen der Vermittlung gepflegt. Und die klassischen Formen, das sind Vorträge, auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Das sind schriftliche Publikationen in unseren Zeitschriftenreihen etwa oder auch in Zeitungen. Und wir haben das, um andere Zielgruppen auch zu erreichen, erweitert. Durch Führungen, durch geführte Stadttouren, Wanderungen. Wir haben praktisch auch geführte Joggingtouren zur Stadtgeschichte entwickelt, um eben auch ganz andere Menschen mal zu erreichen. Und wir haben seit einigen Jahren auch Stadtgeschichte auf der Internetseite der Stadt präsentiert. Und die Corona-Pandemie hat es mit sich gebracht, dass wir diese Wege der Vermittlung stärker genutzt haben, weil eben persönliche Kontakte gar nicht möglich waren. Und wir haben da auch dann versucht, die Möglichkeit zu nutzen, über Podcasts Stadtgeschichte näher zu bringen, sodass Menschen unabhängig von der Möglichkeit eines Archivsbesuchs oder Besuch eines Vortrags Dinge nachhören können. Vor allen Dingen auch nach Vorträgen erreicht das Stadtarchiv immer wieder vermehrt eine Anfrage dann zu Manuskripten. Und wir haben gesagt, dann ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, das zum Nachhören nochmal anzubieten. Und für mich ist es wichtig, auch immer Stadtgeschichte oder Regionalgeschichte zu vermitteln, weil dort auch klar wird, dass historische Prozesse nicht irgendwo abgehoben passieren, sondern dass sie immer auch mit allen Menschen vor Ort zu tun haben und dass sie nachvollziehbar sind. Und es ist häufig für Menschen leichter nachzuvollziehen, wenn sie wissen, es hat in meiner Stadt stattgefunden, es hat in dieser Straße, an diesem Ort sich Folgendes ereignet, was auch ein Spiegel der in Anführungszeichen großen Geschichte ist. Und wir haben dann vor Ort auch die Geschichte der in Anführungszeichen kleinen Menschen, der Menschen, deren Namen wir zum Teil auch dann genau kennen oder wo wir auch persönliche Beziehungen haben. Und das macht einen historischen Prozess nochmal ganz anders nachvollziehbar. Wir müssen uns immer auch mit den allgemeinen Entwicklungen und Prozessen beschäftigen. Das gehört auch dazu und diese etwas abstraktere Ebene. Aber als Zugang und zusätzlicher Zugang ist diese ganz konkrete Ebene vor Ort ganz wichtig und das trifft auch das Interesse derjenigen, die in die Archive kommen oder die in die Vorträge kommen und sich auch so einen Podcast anhören.
Würden Sie denn die Aussage teilen, dass gerade so durch die Befassung mit Stadtgeschichte, Geschichte insgesamt, diese große Geschichte auch lebendiger wird, vielleicht auch ein Stück weit verständlicher wird, weil sie sich an Alltäglichem, an Alltagspersonen auch festmacht?
Ja, das denke ich schon. Es gibt natürlich immer Menschen, die sich generell für Geschichte interessieren und die sagen, ja, das begeistert mich und die dann genauso im alten Ägypten oder mit byzantinischer Kunst sich beschäftigen und sagen, ja, das fasziniert mich, das schon, weil es alt ist und weil das eine gewisse Aura hat. Aber viele erreicht man einfach eher über das sehr Anschauliche, das, was ihnen vor Augen ist, was ihnen nahe ist. Das ist dann wirklich eine gute Möglichkeit. Und vielfach sind auch bestimmte Konflikte oder Probleme leichter nachzuvollziehen, wenn man das vor Ort sieht und wenn man sieht, welche Konflikte da auftreten, wie Menschen sich entschieden haben. Ein Stück weit, denke ich, ist das auch eine Möglichkeit, also zu vermeiden, dass man allzu schwarz-weiß Dinge betrachtet und auch ja, Entscheidungsspielräume einfach sich vor Augen führt.
Der Podcast heute befasst sich ja tatsächlich mit einem Vortrag, den Sie im Frühjahr zusammen mit der Volkshochschule hier gehalten haben. Geht auf die Zeit der Machtergreifung des Nationalsozialismus, ist zurück 1933. Und dazu haben Sie einen längeren Vortrag verfasst, der sich auf die, ja, auf die Anfangszeit jetzt erst einmal bezieht, der Machtergreifung. Warum war es aus Ihrer Sicht wichtig, jetzt keinen generellen Abriss zu geben, dass man sagt, man nimmt jetzt diese 12 Jahre von 33 bis 45, sondern schaut nochmal genauer in verschiedene Aspekte dieser Zeit?
Also man kann einmal sagen, es ist natürlich schon geplant, den gesamten Zeitraum auch in den Blick zu nehmen und das soll auch in einem zweiten Vortrag noch einmal fortgesetzt werden. Ich finde aber besonders die ersten Jahre, also die Zeit von 1933 bis 1935, sehr spannend und interessant in der Betrachtung, weil hier diese Übergänge sind aus einer demokratisch verfassten Gesellschaft in eine Diktatur. Und das ist etwas, was uns immer wieder auch beschäftigt, vielleicht auch gerade heute beschäftigt, diese Gefährdung. Und ich finde, man sieht gerade in diesen Anfangsmonaten und Anfangsjahren, wie zerbrechlich tatsächlich diese Gesellschaft gewesen ist, wie schnell es gehen konnte, aus einer demokratischen Gesellschaft eine Diktatur zu machen. Und das einfach nachzuzeichnen in einem separaten Vortrag, das erschien mir einfach wichtig und reizvoll und dazu gab es eben auch einiges an Material.
Und das soll ja jetzt auch Inhalt dieses Podcasts sein, das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich so erst einmal in die Zeit zurück, in den Jahreswechsel 32-33 und Sie erläutern uns dann, wie sich dieser Jahreswechsel abgespielt hat und auch vielleicht auch, was ihm vorausging.
Ja, also was man sehr gut sehen kann, auch wenn man sich die lokale Presse einmal betrachtet, wir haben ja damals noch eine Zeitung, die in Ratzeburg gedruckt und herausgegeben wird, die Laumburgische Zeitung. Da haben wir wirklich die lokale Perspektive sehr gut. Eine konservativ ausgerichtete Zeitung, die in den Jahren 1931, 32, also den Krisenjahren, den späten Krisenjahren der Weimarer Zeit, sehr gut erkennen lässt, wie sich diese Wirtschaftskrise auch in Ratzeburg ausgewirkt hat. Mit einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit und in einer Zeit, in der auch die soziale Absicherung längst nicht so ausgebaut war, wie später in der Bundesrepublik etwa, sieht man, dass ja, die Armut einfach ein großes Problem war. Es war einmal ein Problem für die öffentlichen Kassen, also die städtischen Haushalte waren enorm belastet durch diese Krise. Und zum anderen hat man eben auch sich in Ratzeburg zusammengeschlossen und hat ja etwa in den Wintermonaten Spenden gesammelt, um Familien von Arbeitslosen oder sonst ärmeren Familien überhaupt ein einigermaßen würdiges Weihnachtsfest bieten zu können. Lebensmittelpakete wurden gepackt vor Ort, Kleiderspenden gesammelt und ähnliches. Also es war schon ein sehr starkes Gefühl, in einer Krisenzeit, in einer ganz tiefen Krise zu leben. Und wenn wir heute aus der Rückschau sehen, es gab erste Zeichen auch einer Besserung, dann sind die sicher vor Ort noch nicht sichtbar und wahrnehmbar gewesen. Da war irgendwie das Gefühl da, wir befinden uns in einem tiefen Tal und es war so noch nicht abzusehen, wie das mal enden würde. So ist das auch, wenn man die Zeitung aufschlägt, zum Jahresbeginn 1933 auch vermittelt worden. Ja, es muss eigentlich aufwärts gehen, aber keiner konnte direkt sehen oder vorhersehen, wie das passieren sollte. In diese Krise und in diese Wahrnehmung von Krise kam dann eben die Übertragung der Kanzlerschaft auf Adolf Hitler. Und das wurde natürlich von der NSDAP auch als Aufbruchssignal in eine gute, bessere Zukunft gesehen und auch so verkauft. Und das ist gleich am Anfang auch eigentlich ein sehr geschickter Schachzug, das auch so zu vermitteln, indem man große Veranstaltungen nicht nur in Berlin veranstaltete, sondern auch lokal, dass die Ortsgruppen oder Kreisgruppen der NSDAP versuchten, mit Fackelzügen zu zeigen, das ist jetzt nicht nur ein Wechsel in der Kanzlerschaft, wie wir das während der Weimarer Republik verschiedentlich gehabt haben, sondern jetzt ist wirklich der Aufbruch da, die Wende da. Und so hat in Ratzeburg eben auch ein Fackelzug stattgefunden. Und wenn man der Zeitung glauben kann, eine nationale Kundgebung mit ein paar tausend Teilnehmern, wo dann auch die Vereine eingeladen sind, ein Zug aus SA und SS-Leuten, deutschnationale Stahlhelmer, die kommen, Reitervereine aus den umgebenden Dörfern, das Militär mit der Kapelle, dann mit einer Ansprache des Kreisleiters Hans Gewicke auf dem Markt. Und ja, das war schon, denke ich, für die, die teilgenommen haben, sehr beeindruckend. Und dann der Schluss mit dem gemeinsam gesungenen Deutschlandlied, einem Sieg Heil auf Hindenburg und Hitler, in dem dann die Menschenmenge, wie es heißt, begeistert einstimmt.
Wenn Sie als Stadtarchivar jetzt auch in Vorbereitung auf so einen Vortrag oder auch mit einem Blick auf diese Zeit schauen, auf welche Quellen können Sie da zurückgreifen? Die Zeitung wurde ja eben benannt, ja. Aber wie ist überhaupt die Quellenlage?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben in den Archiven schon auch große Lücken, die ja nach dem Krieg oft entstanden sind. Man weiß nicht, wer wann welche Unterlagen vernichtet hat. Wir haben zum Teil Unterlagen auch der Polizeiverwaltung, aus denen man einiges ablesen kann, teilweise Verwaltungsberichte. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was wir über einzelne Bereiche wissen. Manchmal haben wir Ortschroniken, in die wir schauen können und aus denen wir einiges entnehmen können. Aber die Presse ist gerade auch für diese Anfangszeit schon eine wichtige Quelle. Da ist sehr viel auch berichtet worden über die Maßnahmen. Wir haben natürlich auch Protokolle, Stadtvertretung. Man muss sagen, dass überhaupt, was die Beschäftigung mit den 12 Jahren, 33 bis 45 angeht, über Jahrzehnte wenig dargestellt wurde. Gerade die lokalen Chroniken, die Ortsgeschichten, auch Stadtgeschichten, sich einfach ausschweigen oder mit wenigen Sätzen über diese Zeit hinweggegangen sind. Dass man gesagt hat, gut, dann kam die Zeit des Nationalsozialismus, dann wird der Zweite Weltkrieg mit seinen Opfern nochmal dargestellt und dann kommt man eigentlich möglichst schnell zur Nachkriegszeit, zu den Schwierigkeiten dort. Und alles, was eben als heikel angesehen wurde, wurde ja unter den Tisch gekehrt, verschwiegen, verdrängt. Diese Beschäftigung auch anhand von Quellen setzt eigentlich erst in den 1980er Jahren ein. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich ja ein Zugang zu den Quellen, den man vorher gar nicht gehabt hat. 1992 haben wir ein Archivgesetz, das dann auch regelt, wie man an diese Quellen rankommt, auch als Forscherin oder Forscher. Das zweite ist, dass in den 80er Jahren auch über die sogenannte Historikerdebatte oder auch den Besuch damals des US-Präsidenten und des Bundeskanzlers in Bitburg verstärkt diskutiert wird, wie geht man damit um. Wir haben eine andere Generation auch, die in der Forschung sich mit dem Thema beschäftigt und es gibt verschiedene Anstöße, die kommen und dann setzt eigentlich diese Untersuchung erst auf breiterer Ebene ein. Und vorher ist das manchmal wirklich beängstigend, was über diese vergessenen 12 Jahre geschrieben oder auch nicht geschrieben worden ist.
Wenn wir jetzt nochmal einen Blick wieder auf das Thema setzen, also gerade beschrieben der Jahreswechsel 32-33, der Übergang der Kanzlerschaft an Adolf Hitler. Wie ist diese Zeit sozusagen einzuordnen, wenn man jetzt auf Ratzeburg blickt? Wie waren zum Beispiel die Wahlergebnisse, die dem vorausgingen? War Ratzeburg da so im, wie man so neudeutsch sagt, so im Mainstream oder war es anders geprägt? War diese Begeisterung zum Beispiel auch zu erwarten, die dann hier in der ersten Beschreibung nach dieser Machtergreifung war? Ja.
Wenn man jetzt die gesamten Jahre der Weimarer Republik zurückblickt, dann ist es so gewesen, dass unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg zunächst tatsächlich SPD und linksliberale DDP, also Deutsch-Demokratische Partei, dominiert haben. Das hängt sicher damit zusammen, mit dieser Erschütterung über den Krieg und dass man sich auch schon durchaus wünschte, dass etwas, eine neue demokratische Zeit beginnt. Und dann spürt man aber sehr schnell im Verlauf der 20er Jahre, dass ja Ratzeburg wieder eher konservativ wählt. Das ist das Klassische, was auch vor dem Ersten Weltkrieg zu beobachten gewesen ist. Ein eher konservatives Verhalten der Wählerinnen und Wähler. Das hängt natürlich sehr stark hier in der Stadt auch mit der sozialen Schichtung zusammen. Manchmal sagt man es ja so ein bisschen salopp, Beamtenstadt, aber es ist natürlich gerade in der Zeit noch sehr viel stärker geprägt durch eine sehr konservative Beamtenschaft, einen hohen Anteil Lehrer, auch kirchlicher Beamter, so dass wir dann in den Reichstagswahl 1924 schon wieder eine Dominanz der Deutschnationalen Volkspartei haben. Und diese DNVP hat dann auch die führende Rolle hier in der Stadt gehabt. Wir haben von der Wirtschaftsstruktur ja wenig große Betriebe, also keine Arbeiterschaft in dem Sinne, anders als etwa die Gemeinden im Süden des Kreises Lauenburg, wo es immerhin ein bisschen Gewerbe und Industrie gab, Zündholzindustrie und Werften und ähnliches. Das ist also schon eine konservative Prägung, in der es auch die NSDAP nicht so leicht gehabt hat am Anfang. Wir können da auf verschiedene Quellen zurückblicken. Einmal haben wir da die Polizeiberichte, das heißt, die Versammlungen sind relativ schwach besucht gewesen. Wir haben auch aus den 30er Jahren die Rückblicke der NSDAP selber auf die Anfangsjahre, wo genau das geschildert wird, welche Schwierigkeiten es gab, hier Mitglieder überhaupt zu rekrutieren. Und erst mit der Krise wird eigentlich die NSDAP hier stärker und auch mit einem Wechsel des Personals. 1931 gibt es einen neuen Kreisleiter, den vorhin schon erwähnten Hans Gewicke, der als relativ junger Mann ganz neue Formen auch der Propaganda vertritt und auch intensiv dann im Landgebiet Agitation betreibt. Und auch das ist spürbar. Und sicher hat es die NSDAP hier in Ratzeburg schwerer gehabt, institutionell als Organisation Fuß zu fassen. Aber die ideologische Nähe zu den Deutschnationalen ist natürlich schon da gewesen. Und wir haben auch in den 20er Jahren eine Vielzahl von Vereinen, Organisationen, die man als rechtsgerichtet einstufen würde, die hier auch Veranstaltungen machen, so dass man sagen kann, gut, also da sind sicher viele Themen, die von der NSDAP angesprochen werden, wo man sagt, gut, da haben sicher viele genickt und gesagt, ja, das können wir auch vertreten, ohne dass man jetzt direkt vielleicht der Partei beigetreten ist. Ein Beispiel vielleicht, es hat 1932 eine große Veranstaltung auch gegeben, eine Sonnenwendfeier am 21. Juni 1932 auf der Sedernwiese, wo ein Verein zur Erhaltung altdeutscher Volkssitten als Veranstalter auftritt. Aber man sieht, da steht die NSDAP dahinter, ein Sonnenwendspiel altgermanischer Herkunft. Und der Festredner ist dann auch ein Reichstagsabgeordneter der NSDAP, der dort die Feuerrede hält und davon spricht, es möge eine Schicksalswende für Deutschland bevorstehen. Da berichtet die Zeitung eben auch, das sind 2000 Teilnehmer bei so einer Sonnenwendfeier gewesen. Das heißt, so von der Ideologie her oder von der Einstellung her war da schon der Boden bereitet.
Aber in der Anfangszeit, wenn ich das richtig verstehe, haben sich dann die Wählerschaften in Ratzeburg schon erwartbar verhalten, wie das für konservative Umfelder in der Weimarer Republik galt. Also zwar schon natürlich eher rechtsgerichtet, konservativ rechtsgerichtet, deutschnational geprägt, aber mit der NSDAP erst einmal fremdelnd.
Ja, ja.
Und dann erst in der Folgezeit sozusagen die Annäherung.
Ja, so würde ich das auch sehen. Also man sieht natürlich mit der Krise, es geht los mit dieser Kommunalwahl 1929 und dann den Wahlen 1930, 31, dass natürlich die Stimmen Zahlen für die NSDAP auch anwachsen. Es ist noch ein Unterschied etwa zur Nachbarstadt Mölln mit eher einer Dominanz dort von Handwerkerschaft, kleinen Gewerbetreibenden. Da kann die NSDAP sehr viel schneller einbrechen in die vorherigen Wählerpotenziale und größere Erfolge erzielen. Hier ist offensichtlich eine stärkere Bindung auch an die alten, traditionellen, konservativen Parteien. Und das zeigt sich natürlich immer so in einigen Prozentpunkten nur, aber ist dann doch zu beobachten.
Wenn wir auf die Entwicklung der NSDAP in Ratzeburg selbst einmal schauen, wie hat die sich dann gestaltet?
Also wir wissen aus einem Rückblick, 1935 guckt man zurück und 1939 gibt es eben eine Sonderbeilage der schon erwähnten Lauenburgischen Zeitung. Die ist da 125 Jahre alt geworden und da hat man eben auch die hiesige NSDAP-Ortsgruppe gebeten, in diesem Rahmen auf die eigenen Anfänge nochmal zu gucken. Dieser Artikel ist einer der wenigen eigenen Dokumente der Partei für die Entwicklung in Ratzeburg. Das ist natürlich, wie alle Quellen aus diesem Umfeld, mit Vorsicht zu betrachten. Dort schreibt eben der Autor, dass die NSDAP zu Anfang hier vor Ort sehr schwach vertreten war und dass also Anfang der 20er Jahre das Interesse an der Partei selber sehr gering war. Und man hat am 2. November 1925 im Hansa Hotel, eine Versammlung abgehalten, auf der auch der spätere Gauleiter von Schleswig-Holstein, Hinrich Lohse, gesprochen hat über das Thema, was will Adolf Hitler, also wahrscheinlich so ein Rundumschlag über das, was die Partei ausmacht. Und da kommen 25 Interessierte, das ist ja nun wirklich auch für eine Stadt wie Ratzeburg nicht die Menge. Aber die NSDAP hier hat das immer als ihr Gründungsdatum betrachtet und die ersten Mitglieder vor Ort, das sind dann 3 Personen. Also es ist wirklich ein recht kleiner, eingeschworener Kreis und in den folgenden Jahren setzt sich dann die Mitgliedschaft vor allen Dingen aus Handwerkern, aus Kaufmannsgehilfen, aus einigen Arbeitern zusammen. Da ist zu sehen, also so in die führenden Schichten der Stadt hat die Partei da noch keinen Einbruch erreichen können. Und im Rückblick heißt es auch, also bei den Geschäftsleuten sind die erstmal noch gar nicht angekommen. Ob das so ist oder ob das ein später so gezeichnetes Bild ist, das kann man nur mit Vorsicht betrachten. Aber das waren also sehr schwierige Anfänge. Und diese Chronik sagt dann eben auch, erst 1929, 1930, da kommt dann eine Verstärkung auch der Propagandatätigkeit, dass man mehr Veranstaltungen hier anmeldet und versucht, einfach die Leute zu mobilisieren.
Sie hörten einen Podcast aus dem Stadtarchiv Ratzeburg in Kooperation mit der Volkshochschule Ratzeburg. Es sprach Stadtarchivar und Autor Christian Lobau. Als Eingangsmusik hörten Sie die Ratzeburger Viertour, einen traditionellen Volkstanz, arrangiert und eingespielt von Lorenz Stellmacher.